Ja, mir ist nicht so ganz klar, welche quantitativen Vorstellungen ihr von ein paar Worten habt. Und ich hoffe, dass die Anzahl meiner Worte im Rahmen eurer quantitativen Vorstellungen bleibt und sie nicht wesentlich überstrapaziert. Ja, ich war schon, ja. Na gut. Ja, wir besinnen uns auf Advent. Und Advent heißt Ankunft. Gott kommt in diese Welt an. Gott, der Urheber von allem, was ist. Oder wie wir im Glaubensbekenntnis sagen, der Schöpfer Himmels und der Erden. Er kommt an. Er kommt in diese Welt an. Er kommt an als Kind in einer obdachlosen Familie in einem Dorf in Palästina zu einer Zeit, die genau datiert wird, zur Zeit des römischen Kaisers Augustus. Als Quirinius Gouverneur in Palästina war, Herodes der König in Jerusalem und die hohen Priester Hannas und Kaiphas hießen. So sagt das das Lukas-Evangelium. Da kommt der Urheber von allem, was ist, der Schöpfer von Himmel und Erde in diese Welt an. Ist uns bewusst, was wir da glauben und was wir da sagen? Der Schöpfer der Welt. Vor einigen Jahren habe ich einen Vortrag eines Physikers gehört. Das war ein sehr beeindruckender Vortrag. Er hat uns also etwas gezeigt mit wunderbaren Dias über die Sternenwelt, über den Kosmos, die Sternenwolken, also eine wunderbare Farbsinfonie. Und er hat gesagt, also der Gedanke ist keineswegs abwegig. Auch naturwissenschaftliche Physiker und so weiter können diesen Gedanken nachvollziehen. Dem allem liegt ein ordnender Wille zugrunde. Das ist nicht Zufall, dass das alles so entstanden ist, dass also hier eine Ordnung besteht. Da muss es einen ordnenden Willen gewesen sein. Das war Gott. Auch Philosophen können durchaus vernünftig über Gott nachdenken. Es gibt ein kleines Buch, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, von einem Philosophen in Berlin. Das kleine Buch heißt Gott denken. Und es ist eine sehr wortreiche Entfaltung des Gottesgedankens. Also eine theistische Philosophie sozusagen. Also nicht eine naturalistische, die sich auf empirische, empirisch nachweisbare und sinnlich wahrnehmbare Fakten gründet, sondern eine theistische Philosophie. Man kann Gott denken. Und er hat es also auf eine sehr überzeugende, das muss ich weiter weg, ja, okay, auf eine sehr überzeugende Weise erläutert und ganz am Schluss oder irgendwann mal in diesem Buch steht, also über das christliche Bekenntnis kann ich hier nichts sagen. Das übersteigt bei weitem jede philosophische Vorstellung. Dass Gott, den wir denken können, als hilfloser Säugling in diese Welt angekommen ist, ist absolut unvorstellbar. Es ist unerhört, das überstrapaziert jede menschliche Vorstellung. Ja, also vielleicht denken wir mal darüber nach, was wir eigentlich glauben an Advent. Gott kommt an in diese Welt. Das ist so unerhört, dass es in den Ohren aller Philosophen gilt, die sich seit 2000 Jahren über Gott und die Welt Gedanken gemacht haben. So unerhört. Der Schöpfer aller Dinge entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering, wie es in dem Adventslied heißt. Der Schöpfer aller Dinge entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und kommt in diese Welt an. Seine Liebe zu Menschen ist so groß, dass dieser Gott auf alle Macht verzichtet, um das Vertrauen und die Gegenliebe der Menschen zu gewinnen durch seine Liebe, nicht durch seine Macht, nicht durch seine Gewalt. Also Advent ist die Besinnung auf die Ankunft Gottes in diese Welt. Um es genauer zu sagen, eine Besinnung auf die erste Ankunft Gottes in diese Welt. Und diese erste Ankunft stärkt unsere Erwartung auf die zweite Ankunft. Und auch diese zweite Ankunft wird, so würde ich vermuten, so unerhört und so unvorstellbar und so außergewöhnlich sein wie die erste. Sodass keine Bilder, die wir uns vorstellen können von dieser zweiten Ankunft, wirklich ausreichend sind, um uns ein zutreffendes Bild, einen zutreffenden Eindruck zu verschaffen, die zweite Ankunft. Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist also eine Zwischenzeit. eine Zwischenzeit zwischen der ersten und der zweiten Ankunft Gottes in diese Welt. Eine Zwischenzeit, und diese Zwischenzeit wird in den neutestamentlichen Schriften sehr realistisch beschrieben, sehr ungeschönt, sehr realistisch und mit sehr drastischen Worten. Wir haben letztes Mal schon einiges gehört aus dem 24. Kapitel im Matthäusevangelium. Da sagt Jesus in seinen letzten Tagen, damals in Jerusalem, als er auf dieser Welt war: Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Eine Nation wird sich gegen eine andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Das kommt uns alles sehr bekannt vor. Eine sehr realistische Beschreibung der Zwischenzeit, in der auch wir leben. Und sie werden euch in Bedrängnis überliefern, euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, ihr, meine Jünger, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern, einander hassen, und viele falschen Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Das alles ist eine Beschreibung, die uns bekannt vorkommt. Eine Beschreibung der Zwischenzeit. Und dann steht in diesem 24. Kapitel im Matthäusevangelium ein Satz, der deutlich macht, wie wir diese Zwischenzeit verstehen können. Also in einer Übersetzung heißt es: All dies aber ist der Anfang der Wehen. Ist der Anfang der Wehen. Wir haben am Montag vor einer Woche in unserem Gesprächskreis zu Hause über diesen Text nachgedacht. Und diese Formulierung, der Anfang der Wehen, hat uns nicht so sehr viel bedeutet und nicht so sehr viel gesagt. Und wir haben eine andere Übersetzung aufgeschlagen und da wurde noch viel deutlicher, was damit einfach gemeint ist. Ich lese das aus dieser Übersetzung, Hoffnung für alle. Doch das ist erst der Anfang vom Ende, so wie die ersten Wehen einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Also die ersten Wehen, so wie die ersten Wehen einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Was wir also erleben und wovon wir hören, das sind die Geburtswehen einer neuen Welt und eines neuen Himmels. Eines neuen Himmels und einer neuen Welt, wie Gott sie will, wie er sie verwirklichen wird durch seine zweite Ankunft in unsere Welt. Das ist der zweite Advent. Wir leben in den Geburtswehen dieser Ankunft, der zweiten Ankunft Jesu, der zweiten Ankunft Gottes in diese Welt. Sie steht aus und wir erwarten sie. Und ich denke, wenn wir unsere Gegenwart und das, was wir hören, was uns jeden Tag natürlich begegnet, Kriegsgeschrei, Kriegsgerüchte, die Nachrichten sind voll von diesen Kriegsberichten, wenn wir unsere Gegenwart so verstehen, dann denkt und handelt man anders, als wenn man keine Adventshoffnung hat. Man denkt, man handelt anders mit dieser Hoffnung, als wenn es diese Hoffnung nicht gibt und diese Zeit, in der wir leben, anders verstanden wird als die Zeit der Geburtswehen. Und ich möchte ein bisschen darüber nachdenken, es sind ein paar Worte jetzt, die ich sage, darüber nachdenken, wie man alternativ zu dieser Adventshoffnung und Adventserwartung über unsere Zeit nachdenken kann. Ich denke, das ist gut, darauf einzugehen, weil wir dann besser verstehen, was mit der Adventsbotschaft eigentlich gemeint ist. Es ist so, dass nach meiner Überzeugung, nach meinem Eindruck, diese Adventsbotschaft besonders deutlich leuchtet, wenn man sie vor dem Hintergrund von Zeitvorstellungen versteht und deutet, wie sie auch möglich sind. Also alternative Vorstellungen. Also, wie kann man unsere Zeit und wie kann man Zeit schlechthin verstehen? Eine erste Möglichkeit besteht darin, dass man Zeit als die Bewegung eines Rades versteht, das sich unaufhörlich dreht. Alles wiederholt sich. Die Geschichte der Menschheit wiederholt sich. Alles ist einmal da gewesen und alles wird auch mal wiederkommen. Alles verläuft zyklisch. Kulturen entstehen, Kulturen steigen auf. Es gibt einen Niedergang, einen Verfall von Kulturen. Sie verschwinden und neue entstehen. Alles wiederholt sich. Alles war auch schon einmal da. Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen. Es gibt nichts Neues auf der Welt. Eine solche zyklische Zeitvorstellung ist in den asiatischen Religionen tief verankert, im Buddhismus, im Hinduismus. Also es gibt das Rad der Geschichte, das sich unaufhörlich dreht. Auch in unserer westlichen Kultur gibt es diese Vorstellung. Friedrich Nietzsche beispielsweise hat davon geschrieben, dass die Geschichte der Menschheit eine ewige Wiederkehr des Immergleichen ist. Zyklisch, das Rad. Und er verwendet das Bild einer Sanduhr, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Er sagt, die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht und du mit ihr. Du, Stäublein vom Staub. Sanduhr, Staub, Sandkörner. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht und du mit ihr, du Stäublein vom Staub. Das ist nicht sehr ermutigend. Und ich habe bei diesem Wort nachgedacht, was wir in einem Psalm lesen, Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Gott, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Staub, aber mit Herrlichkeit gekrönt, mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt. Also welcher Kontrast. Ja, natürlich Staub, natürlich sind wir Staub, aber mit Herrlichkeit gekrönt. Ja, mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt, ihr könnt es nachlesen, Psalm 8, Vers 5. Aber gut, den Glaube hatte natürlich Friedrich Nietzsche nicht und nicht mehr, als er das geschrieben hat, in frühen Jahren schon und kurz vor seinem Tod dann auch wieder, aber zwischendrin hat er den nicht mehr gehabt. Und deswegen konnte er so etwas sagen, du mit ihr, du Staub, du Stäublein vom Staub. Also, wozu motiviert diese Vorstellung vom Lauf der Geschichte als einem Rad, das sich unaufhörlich dreht? Es motiviert zur Resignation, zum Fatalismus und zur Passivität. Es ist doch alles umsonst. Es macht doch alles keinen Sinn. Alles, was man aufbaut, wird einmal zerstört. Es ist umsonst. Jede Geburt ist die Vorstufe des Sterbens. Warum also? Das Beste, was man machen kann, ist sich zurückziehen in die eigene Nische, sich behaglich, möglichst behaglich einzurichten in dieser Nische und sich nicht um das zu kümmern, was draußen vor sich geht. Wir können ja doch nichts daran ändern. So lebt man, wenn man die Geschichte der Menschheit, überhaupt das Rad, als ein Rad versteht, das sich ewig dreht. Eine zweite Möglichkeit. Die Menschheitsgeschichte, die Zeit, verläuft nicht zyklisch, sondern linear. Es ist eine Linie, die einen Anfang und ein Ende hat. Einen Anfang und ein Ende. Die Geschichte der Menschheit, auch unsere Geschichte damit, steuert auf ein Ziel zu. Und das war eine Vorstellung, die man natürlich auch säkular, auch politisch so gedeutet und entfaltet hat. Der Marxismus hat genau diese Zeitvorstellung gehabt. Die Menschheitsgeschichte ist eine lineare Bewegung von einer Urgesellschaft, die gut war, auf eine klassenlose Gesellschaft hin, die auch wieder gut ist. Und dazwischen gibt es einige Trübsale. Wenn man diese Vorstellung hat, dann ist man sehr schnell dabei, eine Gewaltherrschaft aufzurichten. Dann muss man eben auch diese klassenlose Gesellschaft herbeiführen, und zwar mit Gewalt. Nun gut, der Marxismus ist verblasst, nicht überall. Es gibt auch heute noch Leute, Politologen, Soziologen, die sich damit beschäftigen, weil die Marxismusforschung immer natürlich auch den Status als Hochschullehrer dann garantiert. Also da gibt es schon noch einige Leute, die sich mit dem Marxismus beschäftigen, aber im Großen und Ganzen verblasst. Dafür gibt es andere Vorstellungen von einem linearen Zeitverlauf, die noch sehr lebendig sind. Das ist die Vorstellung, dass eine fortschreitende technische Entwicklung alle Menschheitsprobleme lösen wird. Eine technische Entwicklung schafft also paradiesische Zustände auf dieser Welt und das ist ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Ein Ziel, das durch Technik erreichbar ist. Also wir werden wahrscheinlich nicht in dieser Gedankenwelt leben, aber es gibt Leute, die darin leben. Zum Beispiel die technischen 1000 Sassas in dieser Hightech-Enklave Silicon Valley in den USA in Kalifornien. Wenn ich das richtig lese und verstehe, was von dort berichtet wird, dann ist das also eine Community von Leuten, die eine ungebrochene Fortschrittsidee ihr anhängen und diese Fortschrittsidee natürlich auch nachgehen. Das heißt, diese Leute, die sind der Meinung, alle Probleme der Menschheit lassen sich technisch lösen. Zum Beispiel der Klimawandel. Der Klimawandel ist ein Problem. Jedenfalls sind die meisten, die sich damit beschäftigen, fest davon überzeugt. Die mittlere Temperatur erhöht sich und es wird so sein, dass viele Gegenden der Welt versteppen. Und ich habe gehört, dass bestimmte Prognosen auch sagen, Spanien wird vielleicht in 100 Jahren eine Steppe sein, nicht mehr bewohnbar sein, also Klimawandel. Gut, aber das lässt sich technisch lösen, sagen beispielsweise die Leute in Silicon Valley. Wie? Na gut, dadurch, dass man ein Hitzeschild in der Stratosphäre errichtet. Und das kann man machen, indem man mit Raketen Millionen Tonnen Aerosole, das sind so kleine Partikelchen, in den Weltraum schießt. Und die reflektieren also einen Teil des Sonnenlichtes, sodass wir ein Hitzeschild haben und die Sonnenstrahlen nur in dem Maß auf die Erde ankommen, wie wir das zulassen, wie wir das wollen. Also, wir regeln das schon technisch. Also, wir etablieren einen globalen Thermostaten im Weltraum und den richten wir auch ein, so wie wir das wollen. Technisch lässt sich alles machen, sagen die Leute. Geoengineering ist das oder Climate Engineering. Oder Krankheiten. Ja, also man denkt jetzt daran, dass man in den menschlichen Körper so kleine Computerchen einbaut, sodass also die Computerchen in unserem Körper irgendwelche Funktionsstörungen sofort melden und dann auch für die richtigen therapeutischen Gegenmaßnahmen sorgen. Medizinischer Fortschritt, technisch, lässt sich alles regeln. Ja? Oder die Genforschung ist dabei, den Menschen so zu züchten, dass er nur noch vernünftig und nur noch gesund ist und natürlich auch nur noch glücklich sein kann. Technisch lässt sich alles lösen. Die Menschheitsgeschichte, also ein Ziel, hat ein Ziel, Menschheitsgeschichte als etwas, was sich bewegt auf ein Ziel zu und dieses Ziel können wir selber erreichen mit unserer Erfindungsgabe. Wozu motiviert diese Vorstellung? Zu einer maßlosen Selbstüberschätzung, zu einer Rücksichtslosigkeit gegenüber allen, die dieser Fortschrittsidee im Wege stehen, zu einer hektischen Ungeduld und zu einer Zwangsherrschaft. Denn alle, die sich irgendwie diesem Glauben, diesem Fortschrittsglauben entgegenstellen, die müssen beseitigt werden. Wir müssen es schaffen und wer das hindert, der muss eben mundtot gemacht werden oder noch mehr, der muss aus dem Weg geräumt werden. Da gibt es keinen Widerspruch, da gibt es keinen Widerstand. Vor diesem Hintergrund von zwei Vorstellungen wollen wir die biblische Botschaft sehen. Und diese biblische Botschaft sagt uns, es wiederholt sich nicht alles, was schon einmal war. Es ist nicht alles umsonst und sinnlos, was wir unternehmen. Und wir sind auch nicht die Herren der Geschichte. Wir sind auch nicht allmächtig. Ja, es gibt ein Ziel. Die Welt wird zum Frieden finden. Denn das ist Gottes Willen. Und darauf können wir uns verlassen. Seine Zusage ist verlässlicher als alle menschlichen Heilsversprechen. Gott hat die Welt nicht abgeschrieben. Er wird sein Werk vollenden, das Werk, das er in Jesus begonnen hat, das Werk der Erlösung von der Macht des Bösen und von der Macht des Todes. Seine Liebe wird siegen über alle Lieblosigkeit in dieser Welt. Das ist die Adventsbotschaft, die Erwartung der zweiten Ankunft Gottes in diese Welt. Wir erinnern uns an Advent nicht nur an die erste Ankunft, sondern diese Adventsbotschaft stellt auch unsere Erwartung auf die zweite Ankunft Gottes in diese Welt. Gott wird das Werk vollenden, das in Jesus begonnen hat. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und was das bedeutet, die Wiederkunft und die Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, ist genauso unerhört, wird genauso unerhört, so unvorstellbar sein und alle menschliche Vorstellungskraft übersteigen wie die erste Ankunft. Weil das so ist, weil er vollenden wird, Gott vollenden wird, was an Jesus begonnen hat, deswegen ist es nicht sinnlos, was in seinem Namen und in seinem Sinne getan wird. Es ist nicht sinnlos, wenn wir vorwegnehmen, was einmal sein wird. Es ist nicht sinnlos, wenn wir etwas tun nach unseren bescheidenen Möglichkeiten, was etwas mehr Frieden auf dieser Welt möglich macht, etwas mehr Versöhnung möglich macht und diese Welt etwas wohnlicher macht. Was heißt das? 2015 hat ein Moslem, nämlich Herr Karmani, der in Deutschland lebt, in Deutschland aufgewachsen ist, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen bekommen und hat in der Paulskirche in Frankfurt aus diesem Anlass eine Rede gehalten. Und am Beginn dieser Rede hat er auf ein Kloster, ein christliches Kloster in der syrischen Wüste hingewiesen, als ein leuchtendes Beispiel. Ich will da gleich einiges zitieren aus dieser Rede. Und ganz am Schluss dieser Rede, wo einer erlauchten Versammlung in der Frankfurter Paulskirche, hat er zum Gebet aufgerufen. Er hat gesagt, nach dieser Rede, applaudieren Sie bitte nicht. Sondern, wenn Sie können, beten Sie, und wenn Sie nicht können, wenn Sie nicht an einen Gott glauben, dann wünschen Sie jedenfalls. Also gut, und in dieser Rede hat er Folgendes gesagt, und zwar über dieses Kloster, das heißt Mar Musa in Syrien, und die Nonnen und die Mönche. Ich zitiere also aus dieser Rede, die er damals gehalten hat: Mit ihrer Hände Arbeit, ihrer Herzen Güte und ihrer Seelen Gebete schufen die Nonnen und Mönche von Mar Musa einen Ort, der für sie nichts Geringeres als die endzeitliche Versöhnung, sie würden nicht sagen vorwegnahm, aber doch vorausfühlte. Einen Ort, der die kommende Versöhnung voraussetzte, die kommende Versöhnung, die endgültige Vollendung des Erlösungswerkes Gottes. Ein Ort, der die kommende Versöhnung voraussetzte. Ein Steinkloster aus dem 7. Jahrhundert, mitten in der überwältigenden Einsamkeit des syrischen Wüstengebirges, das von Christen aus aller Welt besucht wurde, an dem jedoch zahlreiche noch Tag für Tag Dutzende, hunderte arabische Muslime anklopften, um ihren christlichen Geschwistern zu begegnen, um mit ihnen zu reden, zu singen, zu schweigen und auch um in einer bilderlosen Ecke der Kirche nach ihrem eigenen islamischen Ritus zu beten. Sie haben die kommende Versöhnung vorausgefühlt, man kann auch sagen, vorweggenommen. Die kommende Versöhnung, und er sagt hier in dieser Rede, war die Voraussetzung für die Versöhnung, die diese Menschen gelebt haben. Also, dass sie so leben konnten, versöhnt, verleben konnten und Versöhnung auch praktisch zum Ausdruck gebracht haben in dieser islamischen Umgebung, dass sie so leben konnten, war nicht die Voraussetzung für die kommende Versöhnung, sondern umgekehrt, das, was kommen wird. Die kommende Versöhnung war die Voraussetzung für das, was sie hier und jetzt tun konnten. Also, das ist ein Vorgeschmack von der neuen Welt. Von der neuen Welt, die befreit ist vom Hass, von der Gewalt, von der Lieblosigkeit, von der Macht des Bösen. Eine bescheidene, kleine, sichtbare Vorwegnahme. Wozu also motiviert die Erwartung, dass Gott sein Lebenswerk vollenden wird? Es motiviert zu einer hoffnungsvollen Tätigkeit, die sich nicht lähmen lässt von dem übergroßen Maß der Armut, der Not, des Elends. Und dafür gibt es ja viele Beispiele. Wir haben vor kurzem Gelegenheit gehabt, das Musical zu sehen, zu hören, das dargestellt hat, das Leben der Mutter Teresa in Kalkutta. Einige von uns haben das ja gesehen und gehört. Ein sehr beeindruckendes Musical über die Mutter Teresa. Was hat diese Frau gemacht? Sterbende hat sie gepflegt in Kalkutta. Das heißt, sie hat Menschen, die wirklich am untersten Rand dieser Gesellschaft gelebt haben, in den letzten Stunden ihres Lebens eine bestimmte Würde gegeben. Und sie hat heimatlosen Menschen eine Heimat gegeben, sie gepflegt. Was war das schon für das unermessliche Elend in Kalkutta? Nichts. Günter Grass hat mal, als er gelebt hat, einige Monate zugebracht in Kalkutta. Und er hat darüber einen Bericht geschrieben. Der war so niederträchtig, so elend, so schmierig. Da war keine Hoffnung, da war keine Hoffnung. Also ich will das nicht wiedergeben. Er hat also Worte gebraucht, die so ekelhaft sind, weil ihn das angeekelt hat, das Leben in der Stadt Kalkutta. Ja, da war keine Hoffnung, da war keine Erwartung, da war auch nicht irgendeine Aktivität, um ein bisschen was zu ändern. Aber die Mutter Teresa hatte Hoffnung und sie hat etwas gemacht. Ja gut, man kann sagen, und sie ist auch immer wieder gefragt worden, das ist auch in diesem Musical so gezeigt worden, was tun Sie denn schon im Blick auf dieses Elend? Dann hat sie gesagt, ich addiere nichts an guten Werken, aber ich subtrahiere, ich ziehe ab. Jeder einzelne Mensch, dem ich helfe, ist einer weniger oder leidet. Ich ziehe ab von diesem Elend. Und jeder Mensch, dem wir uns zuwenden in diesen Nonnenorden, ist einer weniger, der in diesem Elend leiden muss. Wer also den zweiten Advent, die zweite Ankunft Gottes in diese Welt erwartet, der ist nicht gelähmt von dem gigantischen Unterschied zwischen dem weltweiten Elend und dem, was wir tun können. Wer den zweiten Advent erwartet, der ist nicht erschlagen von der Größe der Not, sondern der ist ermutigt von der Größe Gottes. Das ist der Unterschied. Wer den zweiten Advent erwartet, das heißt den endgültigen Sieg der Menschenliebe Gottes in diese Welt, der kann das Mögliche tun, das ihm Mögliche tun, damit diese Welt friedlicher wird, damit sie wahrhaftiger wird, damit sie etwas wohnlicher wird. Wer den zweiten Advent erwartet, der weiß, es ist nichts umsonst, was getan wird im Namen und im Sinne von Jesus. Und er muss sich auch nicht einreden, er sei allmächtig. Er kann realistisch sein. Er kann seine Möglichkeiten realistisch einschätzen und er kann sehen, dass seine Möglichkeiten begrenzt sind. Wir haben, also neulich habe ich schon erwähnt, in unserem Gesprächskreis über diesen Text geredet. Und dann hat jemand gefragt, was kann ich denn schon tun? Und er hat eben in unserem Gesprächskreis zu Rotraud gesagt, die im Chor hier in der Paulusgemeinde mitsingt, Rotraud, du kannst singen. Du kannst singen. Und wenn du mitsingst, dann ist es ein Gruß von der himmlischen Welt. Das kannst du tun. Das ist wenig, natürlich. Du kannst nicht das Elend dieser Welt beseitigen. Du kannst singen, im Chor mitsingen. Ja? Und das ist ein Gruß, ein hörbarer Gruß aus der himmlischen Welt. Was können wir tun? Jeder von uns kann etwas tun. Der Lehrer kann Schülern und Schülerinnen in Liebe begegnen, in Geduld begegnen. Und das ist auch ein Zeichen von der Liebe Gottes. Und vielleicht ist es auch ein Gruß aus der himmlischen Welt in einer schulischen Umgebung, die von ganz anderen Mächten geprägt wird. Oder die Kassiererin an der Kasse im Supermarkt kann freundlich ihre Kunden behandeln. Und ich als Kunde kann eine Kassiererin freundlich anlächeln. Das ist wenig, zugegeben, sehr, sehr wenig. Aber möglicherweise bedeutet es die Frau, die da 8 Stunden an der Kasse sitzt und kassieren muss, etwas, was sie freut, was ihren Tagesablauf erhält. Und ich darf das Beispiel erwähnen, das Helga neulich erwähnt hat hier. Also wir waren da im Teegut, im Supermarkt und Helga hat da eine Frau gesehen, die mit dem Fahrrad da vorbeifuhr. Und das kannst du selber nochmal sagen. Na gut, Helga hat gesagt, das ist aber toll, wie Sie da fahren. Ja. Und dann hat die Frau also beglückt gesagt und mein Mann hat mir gesagt, du kannst überhaupt nicht mehr fahren. Und dass Sie mir das gesagt haben, ist ja großartig. Also was können wir tun? Was können wir tun, damit diese Welt etwas menschlicher, friedlicher, wohnlicher, wahrhaftiger wird? Vieles können wir tun. Und dazu motiviert uns die zweite Adventserwartung. Die Erwartung, Gott kommt in diese Welt und weil er in diese Welt kommt, ist es nicht umsonst und nicht sinnlos, wenn wir etwas tun was ein Vorgeschmack von seinem Kommen ist, eine kleine Vorwegnahme. Also der zweite Advent motiviert zu einem hoffnungsvollen Handeln. Einem realitätsbewussten und hoffnungsvollen Handeln. Realitätsbewusst heißt, wir müssen die Augen nicht verschließen von der Gewalten, von der Noten, von dem Elend. Das alles sind Geburtswehen. Wir müssen das nicht beschönigen. So ist das, so ist die Welt nun mal. Wir können das realistisch sehen, aber dieses Realitätsbewusstsein macht uns nicht hoffnungslos, weil wir eine Hoffnung haben, die über die Realität hinausgeht. Und jetzt kann man fragen, sind es nicht alles nur ganz schöne Gedanken? Ist es nicht alles nur eine schöne Selbsttäuschung? Ist die Sehnsucht nach der Vollendung von dem, was in Jesus begonnen hat, nicht nur ein Wunschtraum? Tanja Blixen, eine dänische Schriftstellerin, hat mal Folgendes geschrieben. Ich zitiere: Bis zu diesem Tag hat noch niemand gesehen, dass Zugvögel ihren Weg nehmen nach wärmeren Gegenden, die es gar nicht gäbe. Oder dass die Flüsse ihren Lauf durch Felsen und Ebenen bahnen und einem Meer entgegenströmen, das gar nicht vorhanden wäre. Gott hat gewiss keine Sehnsucht erschaffen, ohne die Wirklichkeit zur Hand zu haben, die als Erfüllung dazugehört. Gott hat keine Sehnsucht geschaffen, ohne die Wirklichkeit zu schaffen, die zu dieser Sehnsucht gehört. Gott hat mit seinem ersten Advent, mit seiner ersten Ankunft in unserer Welt eine Sehnsucht geweckt. Und er wird auch für die Erfüllung dieser Sehnsucht sorgen. Er schafft die Erfüllung. Und deswegen ist nichts umsonst, was wir in der Erwartung auf diese zweite Ankunft heute, hier und jetzt tun. So viel einige Gedanken, ein paar Worte zu dieser Adventsbotschaft. So, und da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, wenn ich das richtig sehe und wir vielleicht darüber nachdenken wollen, ins Gespräch kommen wollen, habe ich ein paar Anregungen. Was hat mich schon einmal resignieren lassen? Wo dachte ich, es ist ja doch umsonst. Es lässt sich ja doch nichts ausrichten. Alle Hilfe ist umsonst. Und was hat mir geholfen, diese Resignation zu überwinden? Also, was hat mich schon einmal resignieren lassen? Wo dachte ich, es ist umsonst? Und was hat mir geholfen, diese Resignation zu überwinden? Und ein anderer Punkt, was unterscheidet eigentlich Hoffnung von Illusion? Inwiefern ist das, wovon wir reden, woran wir glauben, eine Hoffnung und keine Illusion? Was ist der Unterschied von Hoffnung und Illusion? Also eine Denksportaufgabe. Okay.